Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Nachhaltigkeit.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um die Frage, welchen Beitrag eine lebendige Veranstaltungskultur zu einer lebenswerten Zukunft leisten kann. Bei Nachhaltigkeit denkt man vielleicht an Green Meetings, Catering von Biobauern, Anreise mit der Bahn, alles natürlich wichtige Maßnahmen. Ich möchte in der heutigen Folge jedoch einen Schritt weitergehen und fragen, welche gesellschaftlichen und vor allem auch inneren Qualitäten wir brauchen, um tatsächlich eine enkeltaugliche Zukunft zu ermöglichen. Keine einfache Angelegenheit. Umso mehr freue ich mich, eine Gesprächspartnerin zu haben, deren Herzensanliegen es ist, wie sie auf ihrer Website schreibt, Zukunft ganzheitlich und nachhaltig zu gestalten. Professor Annabel Ternes ist geschäftsführende Direktorin des SRH-Instituts für nachhaltiges Management und beschäftigt sich mit Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Kommunikation, Gesundheit und neues Lernen. Mir ist sie als Mitherausgeberin des unglaublich inspirativen und ziemlich dicken Buches Future Skills aufgefallen und über diese zukunftsweisenden Fähigkeiten wollen wir reden. Herzlich willkommen, Annabel.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Annabel, ich habe Zivildienst im Umweltschutz gemacht und danach viele Jahre als Umweltjournalist gearbeitet, mich wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber heute bin ich mittlerweile, gelinde gesagt, ziemlich desillusioniert. Seit 40 Jahren ein Top-Thema in unserer Gesellschaft. Aber es gibt keinen wirklichen Durchbruch in Sachen enkeltaugliche Zukunft. Irgendwas scheint schief zu gehen auf dem Weg vom Wissen zum Handeln. Was fehlt aus deiner Sicht?
Man könnte auch einfach sagen, dass die Enkel ein bisschen zu weit entfernt sind für die meisten, dass den Leuten einfach die eigenen Bedürfnisse deutlich näher sind. Kurz gesagt, es ist auf der einen Seite sicherlich das, was uns alle ausmacht. Das ist die Bequemlichkeit, wenn der Status quo einfach so ist, dass der Schuh nicht drückt und das Gras um uns herum grün ist und die Sonne doch ein bisschen stärker wärmt als eigentlich gedacht, aber doch ganz bequemlich ist, dann haben wir nicht das Gefühl, dass die direkte Handlungsnotwendigkeit besteht. Jetzt fragen wir uns natürlich, was hat denn da Fridays for Future auf die Beine gestellt und wie kommt das, dass so ein kleines Mädchen es geschafft hat, dass sie so viel bewegt hat, dass sie die Zeitungen füllt, obwohl das Thema so abstrakt ist. Man könnte sagen Angst. Angst ist das, was uns Menschen natürlich dann auch letztendlich immer wieder treibt, stärker auch treibt als jetzt der Genuss zum Beispiel oder die Idee, Genuss vor uns zu haben. Und so ist natürlich eine Angst, die uns sagt, wenn ich groß bin, dann kann ich nicht mehr richtig atmen, dann kann ich nicht mehr richtig gesund essen. Ich habe eine kürzere Lebensdauer, ich habe vielleicht kein grünes Gras mehr. Die ist dann für die Jüngeren natürlich deutlich erschreckender als für die, die das vielleicht gar nicht mehr erleben.
Aber muss es denn wirklich um das Lernen über diese negativen Gefühle gehen? Also Angst und Anklage oder durch Schmerzerlebnisse wie die Ahrtalflut oder diese ganz heißen Sommer, also Learning by Pain, oder gibt es andere Möglichkeiten? Wir sind ja als menschliche Wesen zum vorausschauenden Denken in der Lage. Brauchen wir nicht vielleicht auch ganz andere positive Narrative, um uns zu motivieren, etwas zu ändern?
Ja, es ist irgendwie schön formuliert. Also ich sag mal, der Mensch hat sich ja auch während der Tausenden an Jahren entwickelt, sollte man meinen. Und doch ist das, was wir so von unseren Urinstinkten haben, immer noch das, was letztendlich entscheidend ist. Der Druck wirkt deutlich stärker als die Idee, dass man eine Belohnung bekommt. Und der Schmerz eben auch stärker. Und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, mit unserer Herkunft, wie wir Menschen eben auch einfach entstanden sind, so funktionieren wir. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn das nur so wäre, wäre es ja schlimm. Und es gibt ja Leute wie, ich sag jetzt mal dich, und ich würde mich auch dazu erzählen. Ich habe schon immer irgendwie diese Idee gehabt, dass man was ändern kann zum Besseren und diese Idee gehabt vom Besseren. Ich konnte es mir vorstellen und ich habe es mitbekommen von meinen Vorfahren, die geflüchtet sind, dass eine bessere Welt dann entsteht, wenn man sie eben selbst mit aufbaut. Aber diese Erfahrung haben vielleicht einige nicht gemacht, haben vielleicht diese Geschichten nicht erzählt bekommen, haben vielleicht auch nicht mit allen Sinnen gespürt, wie es ist, wenn dann jemand kommt und anfängt mit nichts und selbst was aufbaut und total stolz drauf ist, sondern sind vielleicht in Reichtum geboren und haben diesen Wohlstand mitbekommen und wissen einfach, das nicht zu schätzen. All diese Dinge, wenn wir sie im Überfluss haben, sind für uns zur Gewohnheit geworden und werden erst dann für uns wieder kostbar, wenn man meint, sie sind plötzlich nicht mehr da und man nimmt sie uns weg.
Ja, wenn man diesen Verlust spürt. Bisher wird ja Nachhaltigkeit oft so technisch verstanden. Weniger Energie verbrauchen, weniger Abgase ausstoßen, das Ganze am besten in Zahlen kalkuliert und gemessen. Haben wir vielleicht zu wenig über die innere Dimension von Nachhaltigkeit nachgedacht? Also darüber, was altruistisches, selbstloses Denken, Fühlen und Handeln auch für die zukünftigen Generationen, was es eigentlich braucht, welche inneren Qualitäten?
Absolut, ich bin ganz bei dir. Bei Nachhaltigkeit hat man vor allem das Ökologische gesehen, weniger das Ökonomische und das Soziale an letzter Stelle. Und das Soziale, was du gerade als altruistisch ansprichst, ist ja nicht nur altruistisch. Also ich sag mal, wenn ich dem anderen helfe, dass es ihm besser geht, geht es mir ja auch besser. Und damit hat es auch eine egoistische Komponente. Oder wenn ich so sage, liebe dich selbst und liebe den anderen genauso wie dich selbst. Wenn wir uns so verhalten gegenüber anderen, wie wir es uns gegenüber wünschen, dass andere sich uns gegenüber so verhalten, dann ist das schon mal eine gute Ausgangslage, auch gegenüber der Umwelt oder einfach gegenüber jemandem, der anders ist als wir. Würden wir das stärker kultivieren und mit diesem Respekt, mit dieser Achtsamkeit, aber auch mit dieser Selbstwahrnehmung und Aufmerksamkeit durch die Welt gehen und durch unseren Alltag, dann würde das, glaube ich, schon ganz, ganz viel ändern.
In dem Statement davor hast du von deiner Fantasie gesprochen, dass du als Mädchen schon wusstest, es ist eine andere, bessere Welt möglich. Fehlt es an dieser Fantasie, wenn man an die zukünftigen Generationen denkt und wenn die Menschen so in diesem Jetzt, wo es noch relativ wenige Schmerzerlebnisse jedenfalls in westlichen Gesellschaften für uns bereithält, dass sie zu wenig Fantasie haben, wie zukünftige Generationen vielleicht kämpfen müssen mit dem, was wir ihnen hinterlassen?
Ja, ich glaube ganz sicher, dass es ihnen an Fantasie fehlt, dass es ihnen auch an Storytelling fehlt, also an erzählten Geschichten, an positiven wie auch an Dystopien, an beidem. Zu gucken, dass man einfach sieht, mein Handeln hat Konsequenzen und es kann in die Richtung gehen, es kann aber auch in die Richtung gehen. Zu wissen, dass mein Handeln Konsequenzen hat und etwas bewirkt, ist, glaube ich, auch schon ein ganz wichtiger Schritt. Denn ganz viele junge Menschen haben das Gefühl, dass es völlig egal ist, wie sie sich verhalten, dass es überhaupt keinen Unterschied macht und dass sie einfach nichts bewegen können. Dieses Gefühl zu geben, dass man nicht ohnmächtig ist, das hat, glaube ich, auch Fridays for Future wieder einfach in Gang gebracht.
Da kommst du nochmal auf Greta Thunberg zurück. Hat sie es verstanden, ein anderes Narrativ in die Debatte zu bringen?
Ich finde, sie hat verstanden, Bewegung in die Debatte zu bringen. Sie hat allerdings sehr stark diesen erhobenen Zeigefinger reingebracht und ein Du musst mit einer Vehemenz, die sehr stark negativ ist. Ich würde mir wünschen, dass wir auch das Positive hervorheben, dass wir ausmalen, wie eine Welt dann aussieht, wenn wir es schaffen, diesen Weg zusammenzugehen, was daraus entstehen kann. Das ist ein Narrativ, das ich mir sehr viel stärker ausgemalt wünschen würde, erzählt und positiv dargestellt, als wenn ich mir nur vorstellen muss, dass ich bei 19 Grad in einem dicken Pullover zu Hause sitze, mich möglichst wenig bewege und dem Frieren entkomme. Man kann diese Geschichten auch anders erzählen.
Du bist ja Speakerin zum Thema Nachhaltigkeit. Also mit welchen positiven Narrativen fesselst du denn dann deine Zuhörerinnen und Zuhörer?
Beispielsweise mit Erzählungen aus meinem eigenen Alltag. Also für mich ist es seit Jahren gang und gäbe, dass ich im Winter mir dicke Pullover anziehe und es total schön finde, mich einzukuscheln und im Winter einfach mich entsprechend dem anzuziehen, was draußen für eine andere Temperatur herrscht. Mit einer dicken Tasse mit heißem Tee zu sitzen und meine Hände zu wärmen und zwischendurch meinen Kreislauf in Gang zu bringen, indem ich lange Spaziergänge draußen mache oder eine kalte Dusche oder Wechseldusche mache. Ich meine, das sind Sachen, die machen mir wahnsinnig viel Spaß. Mir tun die gut. Und ich glaube, dass wenn das ein Verzicht sein sollte, dann ist es ein Verzicht, der mir einfach wirklich Spaß macht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, stärker zu gucken, was es denn für Alternativen noch gibt und ob der Verzicht, der vermeintliche, wirklich einer ist oder nicht doch einfach mehr Qualität für uns bereithält.
Was könnten denn diese Qualitäten sein? Du hast ja gerade schon ein paar genannt. Also Selbstfürsorge, dass man es sich gut gehen lässt mit der Tasse Kakao in der Hand und dem dicken Pullover. Also dass es dann vielleicht andere Werte gibt und andere Dinge wichtiger werden?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir vor allem wieder uns trauen, in uns selber reinzuschauen. Wir leben in einer sehr schnelllebigen, oberflächlichen Welt, in der Idole eher eine Daniela Katzenberger ist oder eine Jennifer Lopez ist, als denn der Philosoph, der sich etwas überlegt hat, lange darüber nachgedacht hat und diesen einen wichtigen Satz dann teilt, an dem er lange nachgedacht hat. Also die schnellen Bilder sind das eher, die für uns die sind, die unsere Aufmerksamkeit greifen. Und ich glaube, es bedarf einfach wirklich neue Bilder, die wir setzen dürfen. Neue Bilder einer neuen Welt. Positiv, um einfach Menschen Hoffnung zu machen und ihnen auch mehr Kraft zu geben. Denn wo mehr Kraft ist, ist auch ein stärkeres Immunsystem. Ist auch mehr Hoffnung und mehr Engagement und mehr Motivation, sich einzusetzen. Denn die Hoffnungslosigkeit, die ich manchmal mitbekomme bei Leuten, die ist jetzt keine, die motiviert, dass man sich ändert, dass man es anders macht, wenn man resigniert und sagt, es ist doch überhaupt nicht mehr möglich.
Das gibt mir das Stichwort, den Begriff der Selbstwirksamkeit mal anzusprechen. Der kommt in dem Werk Future Skills auch öfter vor. Das scheint euch sehr wichtig zu sein. Wenn ich es richtig sehe, wird der Begriff aber auch oft missverstanden. Was verstehst du eigentlich unter Selbstwirksamkeit?
Ich finde, Selbstwirksamkeit ist ein unglaublich wichtiger Begriff, der, genau wie du sagst, häufig missverstanden wird. Missverstanden als eine Art von Egoismus, der mit Wirkung und Oberflächlichkeit ein Signet bekommt. Dabei hat es sehr viel mehr damit zu tun, dass man sich spürt, dass man in seine Kraft kommt, dass man sein Potenzial entfaltet und ist ein elementar wichtiger Prozess, gerade auch im Entwickeln eines Kindes zum Beispiel. Ein Kind, das erfährt, dass es wirksam ist, selbstwirksam ist, dass es was tun kann, einen Unterschied machen kann, entwickelt sich deutlich besser zu einer selbstverantwortlichen Person als ein Kind, das immer gesagt bekommt, nein, du darfst nicht, nein, du kannst nicht, lass das mal, kannst du nicht und nur die Neins hört. Ein Kind, das die Ja's hört, ja, prima, klasse hast du das gemacht, wird ermuntert, stärker an sich zu glauben, sich selber zu vertrauen und damit auch an eine Welt, die sich bewegen lässt durch kleine Schritte, durch kleine Baby-Steps. Und das ist es letztendlich, was Selbstwirksamkeit auch dann erfolgreich macht.
Du hattest ja vorher das Thema Angst angesprochen. Die wird ja oft begleitet von Gefühlen der Ohnmacht. Es ist alles so schrecklich, es ist alles so groß, die Probleme sind so groß, ich kann gar nichts machen. Da wäre Selbstwirksamkeit ja ein Heilmittel. Wie kann man denn Selbstwirksamkeit ermutigen oder kultivieren, auch im Kontakt mit anderen Menschen? Was kannst du selber tun zum Beispiel?
Angst ist ja erstmal ein schlechter Begleiter, denn es gibt so viele Arten von Angst, dass ich erstmal überhaupt herausfinden muss, was es genau für eine ist, um zu helfen. Und Angst hat ja auch diesen Kreislauf, dass es sich versucht, selber zu bestätigen und mit aller Kraft danach sucht, Selbstbestätiger zu bekommen und von Selbstwirksamkeit in dem Moment eigentlich gar nichts hören möchte. Die Angst ist ja etwas sehr Kraftvolles, wenn auch Negatives. Es ist absolut wichtig, dann, dass auch Impulse von außen kommen dürfen oder eben Geschichten kommen dürfen, die zeigen, so geht es. Es gibt eine Hoffnung. Und dafür ist das Gespräch wichtig, dafür ist der Austausch wichtig, Feedback, aber auch einfach ganz viele kraftvolle Bilder und die Interaktion von Menschen, die zusammenkommen, nicht für sich sind, sondern die sich wieder in den Arm nehmen, die von guten Zeiten sprechen, die von Möglichkeiten sprechen und die einfach loslegen und nicht nur reden. Ich sehe so viele Menschen, die sagen, man müsste doch mal, komm, lass uns doch mal treffen. Und dabei bleibt's dann. Und ich sehe wenig Menschen, die sehr zufrieden sind, egal wie das draußen und drumherum ist, weil sie einfach die Schritte machen. Egal wie gut die sind, mit Fehlern dabei, auch mal mit Stolpern, aber nach vorne.
Stichwort zusammenkommen und sich treffen. Wir sprechen ja hier in der Reihe Grenzenloses Eventdesign, eben in dem Kontext auch der menschlichen Zusammenkünfte. Wie können denn Veranstaltungen aussehen, die Selbstwirksamkeit ermutigen, ermöglichen, kultivieren?
Ich glaube, dass es für Veranstaltungen unglaublich wichtig ist, dass sie auch mindestens hybrid, aber auch viel analog wieder stattfinden. Dieses menschliche Zusammenkommen, an einem Ort sein, die Kraft spüren, die da ist, wenn einfach viele Menschen dort sind und miteinander sprechen, singen, sich bewegen, sitzen, was auch immer tun oder auch nur denken oder nur essen. Das sind ganz kraftvolle Situationen und so etwas kann man nicht durch komplett Online-Veranstaltungen ersetzen. Es braucht auch immer wieder die Begegnung. Es braucht die Emotionalität, es braucht dieses in die Augen schauen, es braucht dieses in die Hand geben oder auf die Schulter klopfen oder in den Arm nehmen, was uns ausmacht. Wichtig ist hier dieses Aufeinanderzugehen, zuhören, sich aufeinander einlassen und ja ein Stück weit den anderen auch immer kennenlernen dabei und sich selber.
Offensichtlich hast du jetzt ein Bild von einer Veranstaltung, wo es viel Begegnung, viel Interaktion, viel Dialog gibt und du hast offensichtlich nicht das Bild von einer Veranstaltung, wo Vortrag auf Vortrag auf Vortrag folgt, oder?
Das ist richtig, ja. Also es können Vorträge auf Vorträge folgen, aber dann nur kurz und auch immer mit genug Pause dazwischen. Denn die Interaktion, der Austausch ist für, würde ich sagen, 90% der Menschen der wichtigste.
Auch das Thema Empathie kommt bei den Future Skills vor. Welches Design von größeren Veranstaltungen können empathiefördernd sein?
Ich glaube, dass größere Veranstaltungen immer dann empathiefördernd sind, wenn man im Vorfeld schaut, wen man einlädt. Und wenn man zum Beispiel Matchings herstellt, Leute miteinander in Kontakt bringt, dass man zum Beispiel zusammen spaziert, an einem Tisch steht, später zusammensitzt, also einfach verschiedene Möglichkeiten schafft, dass Menschen sich miteinander begegnen und austauschen können. Vielleicht auch eine Wand, wo Menschen vorgestellt werden und man miteinander ins Gespräch kommen kann. So viel Interaktionsmöglichkeiten schafft, wie es nur geht und sich im Grunde als Gastgeber dabei versteht, der auch weiß, wer denn vielleicht mal mit wem sprechen sollte.
Aber warum fördert das automatisch Empathie? Man kann ja auch aneinander vorbeireden, geht ja auch.
Das ist richtig. Wo Menschen oder miteinander sind, ist Empathie meistens dann da, wenn man sich versucht, auf den anderen einzustimmen. Zuhört, sagt, worum geht's dem anderen, was bewegt den gerade, überlegt, ob man selber ein Stück beitragen kann, etwas dazu tun kann, sich auf ihn einstimmt, zuhört, reinspürt, ob da eine Resonanz ist, dann entsteht Empathie. Und wenn das Thema dann noch eins ist, was verbindet und man an einem Ort ist, der auch eine bestimmte Kraft oder Energie ausstrahlt, dann ist Empathie eben auch stärker da.
Wenn wir alle so super empathisch wären, dann müsstet ihr ja kein Buch über Future Skills schreiben, wo dann die Empathie als eine dieser zentralen Zukunftskompetenzen gewürdigt wird. Also offensichtlich braucht es doch wirklich auch eine, sagen wir mal, eine Prozessbegleitung, eine Anleitung, weil so super empathisch sind wir dann letztendlich ja doch nicht.
Ich muss sagen, ich habe mich letztens so ein bisschen erschrocken. Ich habe ein Seminar gegeben im Rahmen einer Konferenz und eine Bestsellerautorin war dort. Sie hat ein Buch geschrieben. Sie ist Polizistin und hat sich intensiv mit Problemschulen beschäftigt und schildert in diesem Buch, was sie so erlebt hat. Sie sagte, in den Gesprächen mit den Straftätern oder auch mit den Eltern habe ich festgestellt, dass diese Jugendlichen keine Empathie haben. Sie haben kein Schuldbewusstsein, sie haben kein Unrechtsbewusstsein. Was sie getan haben, haben sie mit Spaß getan oder aus Langeweile. Aber es war nichts zu erkennen, dass sie ein Gefühl hatten, was darüber hinausging. Das hat mich schockiert. Und es ist natürlich in der Tat so, man lernt aus der Soziogruppe, in der man aufwächst. Wenn dieser Kreis nicht bereithält für einen, dass diese Empathie sich entwickeln kann und man Kälte nur erlebt hat und Aggressionen, aber kein Aufgenommensein, kein sich wohlfühlen, kein einmal ankommen und sich fallen lassen, dann ist es unglaublich schwierig, Empathie plötzlich fühlen zu sollen. Und das muss entwickelt werden. Es ist definitiv nicht einfach. Es ist definitiv nicht einfach.
Und dann gibt es ja auch noch die dunkle Seite der Empathie. Ich bin empathisch und mitfühlend mit denen, die zu mir gehören. Das sind wir. Und ich bin ablehnend und abwertend gegenüber denen, die anderen, also die außerhalb der Gruppe sind. Und eine andere innere Qualität, die man da reinbringen kann, ist ja Verbundenheit. Auch im Kontext von Nachhaltigkeit. Ich fühle mich auch verbunden mit denen, denen es schlechter geht, die im globalen Süden leben, die zu den zukünftigen Generationen gehören. Was ist für dich Verbundenheit?
Verbundenheit kommt ja von Binden, also hat ja etwas mit Bindung zu tun und hat damit zu tun, dass ich mich einlasse und dass ich etwas schaffe, was vorher noch nicht da war. Das heißt, Verbundenheit bedeutet ein Gefühl, bedeutet aber auch eine Aktion. Du hast gerade von der positiven und negativen Empathie gesprochen. Ich würde von der Abkehr von Empathie sprechen im anderen Fall. Und wenn es sich um die gleiche Person handelt, würde ich eher von einer Empathie sprechen, die nicht ganz entwickelt ist. Denn jemand, der empathisch ist, ist es aus meiner Sicht gegenüber jedem im Allem, gegenüber dem Tier, der Pflanze, genauso wie gegenüber seinem Mitmensch. Wäre seltsam, wenn es nur partikular ist.
Etwas, was ich von Professor Otto Scharmer habe, der am Massachusetts Institute of Technology lehrt. Er spricht davon, dass wir dringend vom Ego zu Eco kommen müssen, also von der Ich-Bezogenheit zur Verbundenheit mit allem, die wir gerade auch schon angesprochen haben. Auch hier wäre die Frage an dich, wie kommen wir bei Zusammenkünften, bei Treffen von Menschen, die ja so temporäre Gesellschaften eigentlich sind, so Mini-Gesellschaften. Wie kommen wir da von Ego zu Eco?
Ich glaube, es ist absolut wichtig, dass wir mit Openern arbeiten, also mit Öffnern. Damit arbeiten, dass nicht jeder nur bei sich selber ist und das gute Essen vielleicht mitnimmt oder vielleicht die Zufallsbekanntschaft oder das eine bisschen von einem Vortrag, was denn etwas bringt, sondern dass wir erstmal die Gefühlsebene ansprechen. Das kann zum Beispiel ein besonderer Ort sein, an dem so eine Veranstaltung stattfindet. Das kann auch zum Beispiel eine Sport- oder Bewegungsübung sein, mit der eine Veranstaltung beginnt oder ein Musikstück, mit dem man einstimmt oder ein Text, der vorgelesen wird. gelesen wird. Etwas, was die Menschen öffnet, im Hier und Jetzt zu sein, nicht nur bei sich selbst und ihren eigenen Bedürfnissen, ihren eigenen Hürden, die sie mit ihrem Ego aufgebaut haben, sondern sie über diese Hürden rüberklettern lässt und einfach die Gemeinschaft auch fühlen lässt, die Kraft, die auch sowas haben kann.
Dafür muss man sich nicht nur für sich selber, sondern für die anderen offensichtlich öffnen.
So würde ich das sagen, ganz sicher. Und Offenheit heißt dann auch, dass man so sein darf, wie man ist. Also schlecht drauf, gut drauf, vielleicht auch traurig. Da darf eben auch gezeigt werden, wie man sich gerade fühlt. Man muss keine Maske spielen.
Einer der bekanntesten Experten für künstliche Intelligenz, der Brite Stuart Russell, schreibt uns ins Pflichtenheft, wir müssen besser darin werden, menschlich zu sein. Und er meint das nicht moralisch, sondern ganz pragmatisch. Wir müssen diejenigen Kompetenzen und Qualitäten mehr entwickeln, die Menschen haben, aber Maschinen nie haben werden. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass künstliche Intelligenz uns die Jobs wegnimmt. Das wird auch die Veranstaltungsbranche betreffen, wenn Algorithmen die Logistik wie Registrierung, Anreiseplanung und Einchecken übernehmen. Und meine Frage ist, was siehst du als das zutiefst Menschliche, das wir kultivieren sollten, auch in der Konkurrenz und im Vergleich zur künstlichen Intelligenz?
Also vielleicht einmal vorausgeschickt, ich finde es ganz wichtig, dass man das Menschliche nicht als das Defizitäre des Technischen begreift oder als das Abfallprodukt und auch nicht sagt, der Mensch ist das Unperfekte. Die Kreativität ist zum Beispiel etwas, was ureigens menschlich ist und zwar in ihren Brüchen, in ihren Fragen, in ihren Widersprüchlichkeiten, in ihren Verstrickungen. Gerade die machen den Wert aus und bringen Neues. Was ist das zutiefst Menschliche? Es ist auch ein Stück weit dieses Mitgefühl, dieses Einlassen auf den anderen und dieses Nicht- tun, also zuhören, nicken im Sinne eines Verstehens, was mehr ist als nur den Kopf bewegen, die Augensprache, die ein Mitgefühl ausdrückt, die Achtsamkeit, wie man mit jemand anderem umgeht. Ich meine, wir haben es in der Hand. Wir Menschen kreieren doch für uns Menschen, wir kreieren für diese Welt. Warum müssen wir ein immer höher, schneller, weiter produzieren, wenn wir doch wissen, dass es nicht gut ist? Wenn wir doch wissen, dass es weder unsere Zufriedenheit steigert, noch unsere Lebensqualität steigert. Und damit meine ich jetzt nicht ein traditionalistisches Weltbild. Ich meine nur ein mehr spirituelles Weltbild, ein mehr ökologisches Weltbild, eins, was eben einfach die lebenswerte Welt in den Mittelpunkt stellt und uns auch mit unserer Dankbarkeit für diese Welt auch sehr weit oben ansiedelt.
Nachdem ihr euch da in dem Buch und in dieser Autorengemeinschaft mit den Future Skills beschäftigt habt, und nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, gibt es ja vielleicht auch outdated Skills. Also gibt es Dinge, die wir dringend verlernen sollten?
Mit Sicherheit, ja. Oberfläche gemeint als eine Art Egoismus, der uns selbst vergessen lässt und flüchtet von Ort zu Ort, um nicht um uns selber zu gucken. Das ist sicherlich etwas, was wir uns abgewöhnen sollten. Wir sollten mehr innehalten, sollten mehr bei uns sein. Auch ein ungesunder Egoismus letztendlich, der einfach einfordert, ohne Konsequenzen zu berücksichtigen für uns selbst und für andere, sicherlich auch etwas, was wir aufhören sollten. Und letztendlich auch so eins, nach mir kommt die Sinnflut, Verhalten oder ein Aufwiegen. Also so nach dem Motto, ich kaufe mir ein Shampoo mit einem Bio-Siegel und deswegen kann ich meine Heizung auf 25 Grad drehen. Also das eine tue ich, dafür muss ich das andere nicht mehr tun.
So eine Art Kuhhandel der Nachhaltigkeit.
Ja, ganz genau. Sowas finde ich extrem billig und ist so ein Gerechtigkeitsempfinden, das aber ganz in die falsche Richtung geht. Und dann letztendlich auch sowas wie Neid oder auch Dunkelhaftigkeit oder auch einfach das Richten über andere oder Sprechen über andere und über sie herziehen. Genauso wie eine Stereotypisierung, die wir aktuell, finde ich, auch sehr stark haben. Und das Schwarz-Weiß bilden, statt die Grauseiten uns zum Beispiel auch anzugucken oder mal einen Blick auf die Farbe zu werfen.
Du bringst jetzt immer wieder so innere Qualitäten in unser Gespräch rein. Dazu gibt es eine neue Entwicklung, die kommt aus skandinavischen Staaten, wo man sich überlegt hat, warum ist es eigentlich so, dass diese Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, das sind 17 Ziele, warum hat sich da so wenig in den letzten Jahren getan? Und diese Menschen, einige Stiftungen in Skandinavien, haben dann die Inner Development Goals entwickelt, also die Ziele, Qualitäten, vielleicht auch Kompetenzen der inneren Dimension und haben das so in 5 Bereiche aufgeteilt. Da geht es ums Denken, ums Handeln, um die Beziehung und Kooperation, aber auch um solche Dinge wie Präsenz und Achtsamkeit. Wie beurteilst du die Chancen so einer Initiative Inner Development Goals um wirklich etwas voranzubringen in diesem gemeinsamen Ziel, enkeltaugliche Zukunft?
Zum einen finde ich es erstmal gut, weil sich da Leute Gedanken gemacht haben, wo SDGs nicht ausreichen und es einfach auch eine Qualität braucht, das Ausrollen sozusagen, die nochmal neue Begrifflichkeiten braucht. Zum anderen braucht es natürlich die Menschen dahinter und die Aktion dahinter. Es reicht nicht aus, dass wir Begrifflichkeiten neu definieren und die schönen Bilder malen. Wir müssen sie A in die Köpfe bringen und wir müssen sie eben auch leben. Wenn das damit verbunden wird und damit eben Ansätze gemacht werden, die einfach auch sind wie Samen, die einfach große Saat bringen, dann finde ich das großartig. Alles in allem sind sie sehr, würde ich sagen, sehr sinnvoll aufgesetzt und sie klingen gut und haben definitiv die Chance, dass sie was Großes bewegen und anstoßen können. Und von der skandinavischen Initiative weiß man ja auch, dass die Leute dort eben einfach auch viel erprobt haben in der Richtung, die natürlich für uns super wichtig sind, weil sie einfach Anführer, Anführerinnen eines neuen Denkens sind. Und dafür sind sie einfach ein starker Mast, finde ich.
Sind Sie vielleicht auch sowas wie ein positives Narrativ? Ich blätter jetzt mal, deswegen wird es jetzt rascheln. Da sind Ziele wie innerer Kompass, Integrität, Authentizität, Selbsterkenntnis, Präsenz, was auch was mit Achtsamkeit zu tun hat, kritisches Denken, aber auch zum Beispiel Bewusstsein für Komplexität finde ich total wichtig, weil wir werden nicht mehr mit einfachen Problemen zu tun haben. Wir werden nur noch mit komplexen Problemen zu tun haben, wo auch bestimmte Krisen, die an sich schon komplex sind, miteinander verflochten sind und noch mehr Komplexität herstellen. Dann Sinnstiftung, auch bestimmt etwas, was eine KI nicht kann. Also sind das so neue positive Narrative, weil sie auch mit der Selbstentwicklung zu tun haben?
Absolut, das sehe ich so. Ich finde es auch sehr spannend, dass die Development Goals nicht nur eben das Emotionale in den Vordergrund stellen, sondern auch das Analytische, das Rationale auch mit integrieren dabei und damit eine Qualität auch in den Vordergrund stellen, die definitiv auch den Anspruch hat, dabei zu sein und auch sein muss und in den letzten Jahren eher so ein bisschen runterbewertet wurde.
Was meinst du damit?
Naja, es ging immer eher so in den letzten Jahren darum, dass Begriffe wie Achtsamkeit, Respekt in den Vordergrund kamen, aber Faktoren, die mit rationalem, analytischem Denken hatten, eher in den Hintergrund traten, wenngleich natürlich sowas wie KI oder VR, technologische Aspekte, schon natürlich gleichbleibend aktuell und wichtig sind. Aber ich glaube, dem Bedürfnis folgend, dass Menschsein einfach auch sich mal zurücklehnen kann und nicht produzieren muss, nicht leisten muss, sind diese anderen emotionalen Komponenten stärker in den Blickpunkt gerückt. Und ich finde es sehr wichtig, was du angesprochen hast, Komplexität. Also wenn ich mich so verhalte, wenn ich A mache, passiert ja nicht nur B, sondern es passiert ein ganzer Dominoeffekt. Das führt natürlich dazu, dass wir auch das Rationelle natürlich in den Blick nehmen müssen. Denn die digitale Welt hat dazu geführt, dass Wirkungen auf eine Handlung ganz schnell passieren können.
Ich habe gerade, während du sprachst, auch nochmal überlegt, unser Thema Veranstaltung. Wie kann man zum Beispiel dieses Komplexitätsdenken auch bei Veranstaltungen ermuntern und einladen? Und eine Form ist zum Beispiel der Kreisdialog, wo die Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven auf das gleiche Thema schauen. Und diese Multiperspektive wird Komplexität viel eher, aus meiner Erfahrung jedenfalls, gerecht, als wenn man versucht, schwarz-weiß einfache Lösungen da zu finden.
Ja, finde ich spannend. Also so etwas oder auch World Cafés oder Fishbowl, das sind Veranstaltungsformate, die definitiv einfach stark sind, um die Leute stärker in die Kooperation zu bringen, Perspektivenwechsel auch anzuregen, auch Sensibilität aufzuwecken für eben eine andere Meinung zum Beispiel und dadurch auch diese Multiperspektivität aufzubauen oder auch dieses gesamtsystemische Denken erstmal zu wecken. Denn viele Menschen haben überhaupt keine Idee, dass ihr System nicht das Gesamtsystem ist, denken, dass es das Gesamtsystem ist, wenn wir sagen, hallo, das ist doch nur ein kleines Kuchenstück von dem großen Kuchen, guck doch mal.
Annabelle, wenn wir jetzt nochmal auf die anfängliche Frage blicken, was wir brauchen, um in Sachen Nachhaltigkeit vom Wissen zum Handeln zu kommen, was sind aus deiner Sicht die zentralen Zutaten?
An erster Stelle halte ich es für absolut wichtig, einfach loszulegen. Viele Leute sagen so, ach du, wie soll ich denn loslegen? Das könnte man ja so machen und kommen aus diesem Überlegen nicht raus, haben ganz viel kluge Ansätze. Aber letztendlich setzen sie es nie um, weil einfach zu viel nachgedacht wird. Deswegen nicht zu viel nachdenken, einfach machen. Und wenn es die kleinen Schritte sind und wenn mal einer nicht ganz sitzt, trotzdem weitermachen, reflektieren, weitermachen.
Da gab es doch diesen super Spruch, Alle haben gesagt, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat einfach mal angefangen.
Ja, ganz genau. Oder auch dieses Hinfallen, Krone richten, weitermachen. Ne? Also es kommt wirklich jetzt nicht drauf an, dass es immer 110% ist. Ich muss jetzt nicht gleich alles richtig machen. Aber mir Gedanken machen, umsetzen, tun, vielleicht Tagebuch führen, was ich jetzt irgendwie anders mache, vielleicht auch Ideen austauschen mit anderen, wie man nachhaltig besser leben kann. Das finde ich gut. Sich da zu Wort melden ist das Nächste. Kommunikation, sich austauschen, nicht einfach nur tun, sondern auch drüber reden, andere motivieren, es gleich zu tun oder sich austauschen, ob man noch irgendwelche Ideen hat, was man tun könnte, wo man sich trifft, wo man drüber spricht, wo man irgendwas tut, sich mit Produkten austauscht, weil man irgendein Produkt nicht kaufen muss, wo man vielleicht Kleidung leiht oder hingibt, Raum, den man nicht braucht, verschenkt oder verleiht. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man einfach Nachhaltigkeit im Leben umsetzen kann, wenn man es tut und kreativ genug ist.
Und dieses darüber sprechen, wie gut einem das auch selber tut, das hat ja wieder was mit diesen neuen Narrativen, mit den positiven Narrativen zu tun, oder?
Ja, natürlich. Wobei ich auch wichtig finde, dass Kommunikation jetzt nicht gezwungen positiv bleiben muss. Wir müssen zulassen, dass wir auch eine Streitkultur haben. Wir müssen zulassen, dass es auch mal so sein kann, dass ich dem, den ich mag, sagen kann, du, ich bin aber anderer Meinung und das auch begründe und das auch mal so stehen bleiben kann. Wir müssen auch wieder den Mut haben dazu, einfach auch mal Nein zu sagen oder ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, erkläre es mir. Und die andere Seite muss dann, finde ich, auch so offen sein und es erklären. Wir haben das so ein bisschen verlernt. Und es ist einfach wichtig, finde ich, dass da so ein Trauen wieder ins Spiel kommt. Und
warum haben wir das verlernt?
Ich glaube, ein Stück weit aus Höflichkeit. Ich glaube auch ein Stück weit aus Rücksichtnahme. Ich glaube auch ein Stück weit aus Angst oder auch aus Entfremdung vor uns selbst und vor anderen. Wir trauen uns teilweise selber nicht so viel zu, möchten anderen nicht so viel zumuten. Das ist, würde ich sagen, der Ursprung des Ganzen.
Ich schmeiß noch was rein, Bequemlichkeit, weil wenn man sich gegen alle stellt, alle neun im Raum sagen B, ich sage A, da muss ich die Hinterbacken zusammenkneifen und mich aufstellen und da komme ich aus der Komfortzone raus.
Das ist richtig, Bequemlichkeit oder vielleicht auch Angst. Wir kennen das ja irgendwie von den großen Konferenzen, wo sich dann ein paar Leute zu Wort melden und die erzählen eigentlich mehr über sich selber. Und diejenigen, die aber Statements machen, so ganz klare, knallharte Statements, eine Meinung äußern, vielleicht auch noch eine andere, sowas gibt's total selten. Und wenn, dann sind es meistens die Männer, weil die Frauen Angst haben, dass sie sich zu stark in den Vordergrund stellen. Und es gibt ja verschiedene Experimente aus dem Psychologischen, die gezeigt haben, genau das, was du gerade sagst, wo jemand völlig überzeugt war davon, dass seine Antwort die richtige war. Und objektiv jeder gesagt hätte, ja klar, bist du richtig. Und dann aber drei andere da waren, man muss natürlich sagen, es ist länger her, dass die Experimente durchgeführt würden, von denen ich gerade jetzt spreche. Da war dann ein Pastor, da war ein Jurist und es war noch ein anderer, der, wo man früher gesagt hat, ja, ich glaube Mediziner, das sind sozusagen so
die Autoritäten.
Ja, ganz genau, das sind Autoritäten, hört man zu. Und die haben gesagt, nein, das kann überhaupt nicht richtig sein. Und bei diesen wichtigen Autoritäten war dann die Testperson irgendwann nicht mal sicher. Ich habe gesagt, oh Gott, also wenn die Autoritäten sagen, das ist richtig, dann muss ich ja falsch liegen. Wir haben ja auch immer diese Tendenz zur Mitte, diese Tendenz, uns dann irgendwie in der Mitte aufzuhalten, wo wir dann sagen, naja, so ein bisschen bin ich A, ich bin aber auch ein bisschen C. Wenn wir aber das B nicht anbieten, müssen wir uns entscheiden. Und das ist wichtig. Mehr Mut zum Entscheiden, mehr Mut ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen. Leichter gesagt als getan in einer Welt, in der so viel einfach durcheinander gerüttelt wurde, in der wir in eine Ungewissheit reinsteuern, in der wir gefühlt so wenig beeinflussen können und gerade umso wichtiger, da einfach wieder in die Hand zu nehmen und zumindest unseren eigenen Alltag zu gestalten, indem man sagt, ich nehme kein Auto, ich kaufe mir vielleicht Vintage-Kleidung, ich nehme das Wasser aus der Leitung und filtere es. Ich muss jetzt nicht Convenient Food holen, sondern ich koche selber. Ich kaufe kein Trash Food, sondern gucke, dass ich eben ohne Verpackung und mit guten Zutaten von den Bauern, von den Landwirten nebenan etwas kaufe, vom Wochenmarkt, wo ich die eigene Tasche mitbringe und einpacke.
Ich möchte nochmal dieses Ansprechen, sich auch gegen die anderen zu stellen, den Streit auch zu suchen. Meine Erfahrung ist, dass es ganz wichtig ist, auch bei Veranstaltungen, einen geschützten Raum zu schaffen. Geschützter Raum heißt nicht Kuschel, Kuschel, Harmonie, obladi, oblada, sondern ein Raum, wo abweichende Meinungen beispielsweise geschätzt werden, wertgeschätzt werden, wo Fehler passieren dürfen, wo Menschen verletzlich sein dürfen und wo sie wissen, das ist hier eingeladen.
Ja, absolut. Also ich finde so diese auch als Fehlerkultur bezeichnete Art und Weise des Umgangs miteinander ist super wichtig. Orte zu schaffen, wo man sich sicher fühlt und frei von der Leber weg, hat man früher gesagt, reden kann, wo man nicht beschossen wird dafür, wo es nicht aufgenommen und gegen einen verwendet wird später, sondern wo man eben einfach mal sagen kann, was habe ich für Ängste? Wie geht's mir denn heute? Ich fühle mich vielleicht irgendwie ganz unsicher oder ich bin trotz dessen, dass ich eben eine ganz hohe Stellung draußen bekleide und dort eigentlich immer ins Mikrofon sagen muss, ja, so sehe ich das. Ich weiß sicher, bin ich eigentlich eine ganz große Kilometeranzahl davon entfernt. Das ist sicherlich ein Punkt, diesen geschützten Raum zu bieten, ja.
War unser Gespräch jetzt ein geschützter Raum?
Das können wir nachher mal feststellen. Geschützter Raum hat viel mit dem eigenen Gefühl zu tun, damit, ob ich mich fallen lassen kann. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen. Insofern würde ich von mir aus sagen, ja.
Ich habe es auch sehr genossen, Annabel. Ganz herzlichen Dank, dass du in diese Diskussion um die Nachhaltigkeit, die oft so geführt wird, als wenn es nur um das Äußere, um Verhalten und so weiter geht, diese innere Dimension reingebracht hast, die ich auch sehr wichtig finde. Ganz herzlichen Dank für deine Inspiration und für dein Hiersein.
Sehr gern, das war mir eine Freude. Vielen Dank, Michael.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.